Lounge.
Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Herzlich willkommen in der Theo Lounge. Heute nicht nur mit einem spannenden Gast, sondern gleich zwei tollen Gästen. Herzlich willkommen Bernhard Jungen und Tobias Rentsch. Schön, dass ihr hier seid.
Wir führen ein Gespräch zusammen, weil diese beiden nämlich 25 Gespräche geführt haben in der letzten Zeit. Unfassbar, wie die Basler Gastronomie der Krise trotzt. Daraus ist ein Buch entstanden, daraus sind aber auch ganz viele Learnings und Insights entstanden, von denen wir jetzt erfahren wollen, aus diesen 25 Gesprächen über den Lockdown und wie sich das für Beizer und Beizerinnen in der Stadt Basel angefühlt hat. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid.
Schön dürfen wir da sein.
Jetzt, Bernhard, weiß ich von dir, du hast dich schon länger als Gastroseelsorger mit den Anliegen der Beizerinnen und Beizer auseinandergesetzt. Und ich kann mich noch erinnern an einen Facebook-Post von dir, wo du mal klar gemacht hast, hey Leute, diese Art, wie wir über Gastronomie sprechen, das geht nicht mehr. Da wurde Gastronomie eigentlich als Problemkind behandelt. Leute haben gepostet, was, müssen jetzt diese Restaurants wieder geöffnet werden? Ist doch Luxus, wir können auch zu Hause essen. Im Krieg haben die Menschen Schlimmeres erlebt. Man hat sich irgendwo auch gesagt, ist doch gut, wenn diese ganze aufgeblähte Gastroszene jetzt mal gesund schrumpft. Da hast du ganz, ganz andere Erfahrungen mitgenommen und geteilt.
Ich habe gespürt, wie systemrelevant die Gastronomie ist in einer Stadt. Ich habe gespürt, nach dem Basler Lockdown am 23. November 20 war ein Sonderlockdown, wie tot die Stadt ist, wie kalt, wie herzlos. Ich habe dann das zeigen wollen mit einer kleinen Fotoreportage und ich wollte von den 950 geschlossenen Basler Beizen, wollte ich ein paar geschlossene Türen fotografisch festhalten. Die Stadt war kalt, es hat geschneit. Ich suchte vergeblich nach einer Toilette. Ich musste meinen Takeaway irgendwo im Stehen oder Gehen essen. In der kalten Stadt fand keine trockene Bank, weil alles nass war. Und vor allem haben Begegnungen gefehlt. Ich habe keine von meinen Basler Freunden, Freundinnen, Gastronominnen und Gastronomen getroffen. Es war leer und kalt, während die Leute noch zur Schule, zur Arbeit gehen konnten und auch die Läden noch alle geöffnet waren, hat doch die Seele der Stadt gefehlt.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass du, aber auch Tobias, da besonders empfindsam seid, dass Gastronomie auch etwas mit der Seele eines Ortes zu tun hat. Ihr selbst betreibt ja quasi so eine Art mobile Seele, nicht nur für die Stadt, sondern immer wieder an ganz verschiedenen Orten mit der Unfassbar, die ja jetzt auch quasi titelgebend geworden ist für das Buch, nochmal in einem ganz anderen Sinn. Tobias, ich weiß von dir, dass du ein Mensch bist, der Bars liebt, der in Kneipen auch zu Hause ist, wenn man das so sagen darf. Ist dir das in Bern, wo wir diesen Sonderlockdown jetzt nicht hatten, ähnlich ergangen?
Ja, in Bern war es eben nicht dieser Sonderlockdown, da kam es ja dann erst kurz vor Weihnachten, als alles zugegangen ist in der ganzen Schweiz. Das war insofern anders. Aber was schon schlimm war für mich, war diese, zuerst war es bis, dürfen sie bis 11 Uhr geöffnet bleiben, die Restaurants und Bars, dann bis 21 Uhr. Und dann irgendwann wollten sie auf 19 Uhr.
Ich glaube, es war 19 Uhr,
ja. Und das kam dann gar nicht so weit. Aber das war wirklich so, da wurde wirklich so der Seele, so die Kehle zugeschnürt, ja. Langsam. Also wir haben uns dann gesagt, also wie machen wir das jetzt am Samstag? Gehen wir extra schon um um 12 Uhr in die Bar, damit wir auch etwas vom Nachmittag dann haben. Also wie machen wir das jetzt genau? Also das
hat ja nichts. Und du als Kneipengänger sagst, ja, um 11 schließen, das ist wie ein Kindergeburtstag.
Ja, genau. Also das auch jetzt in dieser Situation, ja, wo wir jetzt drin sind, das ist für mich nicht, also ich gehe jetzt nicht so aus, wie ich das sonst tue, wenn ich, wenn da alles bis spät in die Nacht geöffnet ist. Und das ist für mich, das ist das Feeling, das ich suche, ja, wenn ich am Wochenende rausgehe. Und so geht es ganz vielen Menschen.
Was mich wirklich berührt hat, ist, ich habe viel schon gehört jetzt so über die jungen Leute, die in den Ausgang gehen möchten, die weggehen möchten. Und ehrlich gesagt, bis ich jetzt von diesem Buch gehört habe, das diese Tage erscheinen wird, eigentlich ziemlich wenig über diese Innensicht aus der Gastronomie selbst. Es ist mir aufgefallen bei deinem Vorwort, Bernhard, dass wir haben ja verschiedene Vorurteile, mit denen die Gastroszene jetzt während der Pandemie konfrontiert ist. Oder das eine ist so, ja, also wenn die jetzt nicht ein paar Monate zumachen können, dann haben die vorher halt schon schlecht gewirtschaftet, dann ist das jetzt eigentlich der natürliche Wirtschaftskreislauf, dass es die halt dann irgendwann lüpft, wie man so sagen könnte. Das andere ist so, naja, diese Kneipen sind halt wirklich einfach auch besonders gefährlich, um sich anzustecken. Ich weiß, dass du beides überhaupt nicht teilst. Und dann hast du das drittens, und darüber möchte ich jetzt gerne mit euch beiden dann sprechen, theologisch ganz interessant gedeutet. Du hast darauf hingewiesen, dass das eigentlich eine Art Sündenbock ist, den man hier geschaffen hat mit der Gastroszene, und dass sich Gastronominnen und Gastronomen auch als Sündenbock in dieser Situation erfahren haben.
Die Gastronomie ist immer und immer wieder in den Fokus der öffentlichen und medialen Diskussion gerückt. Und schon nur dadurch musste, und das habe ich in x Gesprächen gespürt bei den Gastronomen, ein Gefühl entstehen, dass sie eigentlich wie Haupttreiber der Pandemie sind. Mhm. Und das hat unglaublich geschmerzt, weil sie haben sich unglaublich Mühe gegeben, ein Schutzkonzept nach dem anderen gewissenhaft umzusetzen. Wir sind mittlerweile beim 15. oder 16. Schutzkonzept bereits gelandet, abgesehen vom absoluten Schutz, wie man das genannt hat, mit dem kompletten Beizen-Lockdown. Und dann das Gefühl, als Danke für diese gewissenhafte Umsetzung der Schutzkonzepte, mit Masken, mit Abständen, mit Plexiglas, mit Desinfizieren und, mit Extraschließungen, der Dank dafür, der komplette Schluss. Also wir haben viel, immer und immer wieder in diesen Gesprächen gehört, wir sind doch nicht schuld. Wir können doch nichts dafür. Aber wir schulden unseren Verwandten, die uns vielleicht geholfen haben, diesen Lebenstraum zu realisieren. Viele haben keinen Bankkredit aufgenommen oder nur begrenzt und haben ganz viel von Freunden, Bekannten, ihre Cequelomo-Familie, wie ein argentinischer Grillmeister das genannt hat, ja, und so weiter. Und diese Schuld zu tragen und das Gefühl haben, wir müssen etwas auslöffeln, das eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, hat dieses Sündenbock-Gefühl verstärkt. Dabei noch das Gefühl, man schickt uns in die Wüste, wie ja, den Sündenbock im alten Israel, und wo bleiben die Hilfsgelder? Wo bleiben die Arbeitslosengelder, die Härtefallgelder? Oftmals mussten sie monatelang, und nach vielen, vielen Mahnen waren diese Gelder immer noch nicht da.
Okay, jetzt, was ich mir sofort vorstellen kann, ist das Schuldgefühl quasi, das man hat gegenüber Geldgeberinnen, Geldgebern der Familie, aber ganz bestimmt auch gegenüber Angestellten, für die man verantwortlich ist. Was ich jetzt spannend finde und mir so gar nie überlegt hatte, hatten diese Beizerinnen und Beizer auch das Gefühl, dass sie so quasi die sind, auf die jetzt gesellschaftlich mit dem Zeigefinger gezeigt wird, dort ist es gefährlich, die sind die Sündenböcke?
Das könnte ich weniger bestätigen, weil sie hatten ja dann gespiegelt von ihren Stammgästen eine unglaubliche Solidarität.
Ah, ja.
Also das ist ein anderer Aspekt dieses Buches. Kein Restaurant wo nicht diese wunderschönen Geschichten kommen von jungen Männern, die eine App kreiert haben, bei dem sie ihr Dosenbier, das sie zu Hause tranken, dann gesammelt haben und das dem Gastronomen, der Beiz überwiesen haben im Löwenzahn, andere tolle Geschichten. Dort vielleicht weniger, aber das Schuldgefühl, das, was du gesagt hast, den Mitarbeitenden gegenüber, das ist krass, weil viele mussten Entlassungen halt tatsächlich auch vornehmen. Und Kurzarbeit, wenn eine Serviceangestellte im Niederbereich Lohn 80% nur ihres Lohnes erhält und das Trinkgeld fällt noch weg, gleichzeitig hat sie vielleicht einen Lebenspartner, der ebenfalls in der Gastronomie arbeitet und eine ähnliche Geschichte hat. Das führt zu Katastrophen und wir haben ja auch zwei Restaurants porträtiert, die sich eigentlich um armutsbetroffene Menschen kümmern. Den Backwaren-Outlet und das Soup and Chill, Restaurant du Coeur, wo es Leute gibt, die sich um Randständige kümmern, die durch alle Maschen fallen, die haben bestätigt, viele der Armutsbetroffenen, die hier anklopfen und Lebensmittelhilfe brauchen und eine Gratismahlzeit, stammen aus der Gastronomie. Also,
das ist schon,
da wird es sehr existenziell.
Ja, genau. Und was sehr eindrücklich war, wenn als wir dann diese Gespräche geführt haben, wenn du einem Gastronomen gegenüber sitzt, der dann erzählt, dass er einen Privatkredit aufgenommen hat, damit er die Löhne weiterhin bezahlen kann, weil das Geld noch nicht gekommen ist vom Staat.
Dass er eigentlich, einen 7%igen Privatkredit?
Ja, das ist so das was wir aus diesen Fernsehshows, oder? Wenn Rach, der Restauranttester, oder bei uns Buhmann, der Restauranttester, kommt. Wenn die Privatkredite aufnehmen, um Löhne zu bezahlen, dann sind die Prognosen meistens nicht mehr gut, oder?
Dann ist eigentlich schon zu spät. Genau. Und der hat das erzählt und da sitzt du dort und denkst, was ist das für eine wunderschöne und auch sehr, sehr enge Beziehung, Verantwortung, die er spürt für seine Mitarbeitenden. Weil er einfach sagt, ich will, die haben sich jetzt für mich, für diesen Betrieb, haben die sich jetzt eingesetzt in den letzten Jahren. Ich schicke die jetzt nicht einfach auf die Straße. Aber selber weiß er ja auch nicht genau, wie es weitergeht. Ja, also dieser Glaubensschritt, wenn ich es jetzt auch mal theologisch deute, den er da einfach gegangen ist, und das mache ich jetzt einfach mal auf Vertrauen hin, das ist schon sehr, sehr eindrücklich.
Und die Gewissenhaftigkeit und Wertschätzung für die Mitarbeitenden ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass hier an diesem Restaurant, an diesem Gastrobetrieb ein ganzer Lebenstraum hängt. Ich habe schon gesagt, wo die Verwandten vielleicht investiert haben, wo aber auch der Gastrobetreiber, die Gastrobetreiberin selbst hat sich hier investiert, auf Jahre hin auf diesen Punkt hingearbeitet und vielleicht im Jahr, bevor die Pandemie kam, oder zwei Jahre vorher diesen Betrieb übernommen, dann Löhne bezahlt, investiert in teure Küchengeräte, investiert in die Infrastruktur, in die Ausbildung der Mitarbeitenden, sich selbst vielleicht keinen Lohn bezahlt, auf Hoffnung hin, dass es später besser wird, ist eigentlich normal, dass ein Gastronome in den ersten Jahren nimmt, was so vom Überfluss irgendwo noch da ist, was vom Kuchen übrig bleibt. Und dann werden die Hilfsgelder aufgrund der letzten Jahre berechnet und da bleibt für den Besitzer oder den Pächter, den Unternehmer, eigentlich unter dem Strich oft sehr, sehr wenig übrig.
Genau, also ich glaube, man kann wirklich sagen, wir haben oft sowieso schon tiefe Löhne. Dann haben wir bei den Besitzerinnen und Besitzern nochmal eine Mentalität, dass man sich eher tiefe Löhne selbst auszahlt, mindestens solange man muss und da auch viel in Kauf nimmt. Und da ist dann halt Kurzarbeit vielleicht wirklich nicht ausreichend, oder? Und zu dieser, ich sage jetzt mal, finanziell existenziellen Dimension kommt ja noch etwas weiteres dazu. Dieser Lockdown wurde ja, ich sage jetzt, im Bereich der Gastronomie nicht deswegen so lange aufrechterhalten, weil man gesagt hat, ja, das sind alle Schmutzfinke, die können keine Hygiene, das können die ja super, sondern deswegen, weil man gedacht hat, naja, das wird das soziale Leben generell etwas ausbremsen. Also es wird weniger Traffic geben, wenn die Bars und Beizen nicht oder weniger oder nur zu Randzeiten geöffnet sind. Aber das muss ja für so einen Beizer mit Herzblut eigentlich etwas ganz Furchtbares sein, weil das bedeutet ja, meine Berufung, also das, was ich wirklich kann und in dieser Gesellschaft geben will und das, was meine Beiz auch einzigartig und toll macht, das ist jetzt einfach quasi auf dem Parkplatz parkiert, das bewegt sich keinen Meter mehr. Da bin ich jetzt abgeschnitten von dem, was meine Leidenschaft auch ist.
Ich würde sagen, wir haben fast kein Gespräch geführt, wo das nicht bedauert wurde. Mhm. Dieses und also praktisch jede und jeder hat ja nicht ganz alle haben nicht alle die genau gleichen Voraussetzungen, es sind nicht alle im gleichen Segment angesiedelt, die da auch porträtiert werden, geschweige denn was in Basel oder sonst in einer Stadt für verschiedene Betriebe vorhanden
ist. Ja, darüber
sind.
Müssen wir unbedingt noch sprechen.
Genau, ja, das ist genau, unbedingt. Und aber die absolut meisten, die sagen, ja, ich gehe ja nicht in die Gastronomie, weil ich reich werden will. Auf jeden Fall nicht reich, was das Finanzielle angeht.
Für die meisten kein guter Plan, ja.
Genau, ja, aber sie werden eben auf einer anderen Ebene. Spüren Sie einen Reichtum, wenn Sie mit Gästen in Kontakt stehen, wenn Sie für andere da sein können, wenn Sie andere bedienen können und so weiter. Ja. Da ziehen Sie etwas raus.
Wir haben das unzählige Mal gehört, dass Sie es lieben zu dienen. Und manche sind sich sehr wohl bewusst, dass das eigentlich ein unmodernes Wort ist, vor dem wir uns selbst in der Kirche scheuen.
Ja.
Und Sie nehmen das selbstverständlich in den Mund. Ebenso selbstverständlich ist das Wort Berufung. Die Geschichten, wie Gastronominnen und Gastronomen zu ihren Betrieben, zu ihren Traumrestaurants kamen, hören sich an wie Liebesgeschichten, werden erzählt voller Wunder und Abenteuer, wie das geschenkhaft empfunden wird, wie es möglich war, genau diesen Betrieb zu übernehmen. Ja. Und dann plötzlich finito und ich kann nicht für meine Gäste da sein. Und sie nehmen wahr, dass den Gästen etwas fehlt. Sie nehmen wahr, da ist jemand im Quartier, dieser Mann getraut sich nicht einmal mehr aus dem Hause, bleibt in seiner Wohnung sitzen, weil er sich fürchtet vor der Pandemie und eine Phobie entwickelt hat. Und die Gastronomin ruft ihn regelmäßig an, um zu fragen, hey, wie geht es dir? Das ist Fürsorge, das ist Seelsorge im besten Sinn. Und ich habe meinen Beruf als Gastronomieseelsorger immer als Seelsorger der Seelsorgenden empfunden.
Ja, das finde ich total plausibel. Ich glaube auch, dass Gastronomen sehr auch eine seismografische Wirkung haben in der Gesellschaft. Also die nehmen wahrscheinlich solche Stimmungen und auch Leiterfahrungen, die Menschen machen, gerade in einer Krise sehr unmittelbar und direkt wahr. Nämlich dadurch, dass diese Gespräche zum Beispiel nicht mehr stattfinden oder bei den Gesprächen, die stattfinden, halt dann vielleicht ganz andere Themen kommen, als die sonst alltäglich sind.
Ja, wenn ich mir vorstelle, sorry, wenn ich da dazwischen gehe, aber wenn ich mir vorstelle, wir alle haben die Erfahrung gemacht im ersten Lockdown, du hast dich mit jemandem getroffen, es gab ein Thema. Oder auch privat, du hast dich mit irgendjemandem unterhalten, du hast die Mutter du hast telefoniert mit der Mutter, du hast mit deinem Kollegen abgemacht, du hast mit deinen Freunden, das war immer das Thema, Corona, Pandemie, wie geht das? Und wenn du in einer Bar arbeitest, ist es normalerweise so, da kommt der will mit mir über Fußball sprechen, der hat immer ein Problem mit dem Wetter, es ist immer zu kalt oder immer zu heiß, was auch immer, oder? Und wieder ein anderer, der hat seine Frauen- oder Männerprobleme, was auch immer. Und jetzt plötzlich merkst du, ich stehe an derselben Bar, aber es gibt von all diesen völlig unterschiedlichen Menschen einfach nur noch ein Thema. Ich denke, das ist genau so ein Beispiel für dieses Seismografische, wo du plötzlich merkst, jetzt passiert hier etwas. Wir haben das ja alle ein bisschen gemerkt, aber die sind mit so vielen verschiedenen
Menschen. Heißt ja dann eigentlich auch, du bist dann ständig mit einem Thema konfrontiert, wenn es überhaupt noch geht, also wenn kein völliger Lockdown ist, an dem du quasi existenziell selbst auch mit dranhängst.
Ja, klar, ja. Und hier kommt ein zusätzliches Problem. Die Leute gehen ja nicht ins Restaurant, weil sie ein Gejammer hören wollen. Die Leute suchen die Bites, suchen die Gemeinschaft, weil sie sich vielleicht zu Hause nicht gut fühlen und sich ein bisschen erheitern möchten. Ja. Und viele Gastronominnen und Gastronomen haben eine unglaubliche Scheu, mit ihren Gästen davon zu reden, ja, wie schlecht es ihnen wirklich geht. Also wenn sie reden von den finanziellen Sorgen, heißt es ja, die Wirte jammern sowieso immer. Manche mussten sich anhören von ihren Gästen, auch tollen, wunderbaren Stammgästen, mussten sie so Sätze hören, ja, man muss halt jetzt flexibel sein, dann geht das schon. Das tut unglaublich weh.
Oder dann, wenn es dann diese ersten, zweite, dritte, vierte, fünfte Schutzkonzepte gibt, oder? Dann bekommst du vom Gast allenfalls zu hören, ja, bist du jetzt die Polizei?
Ja.
Kommst du jetzt und, da haben wir ein eindrückliches Beispiel, haben sie uns erzählt, wie jetzt hat da einen Mord, wo sie auch tanzen konnten, das war jetzt nicht ein klassisches Restaurant, und dann haben da zwei getanzt und ohne Maske, und das war eine Zeit, wo man das durfte, aber nur mit Maske. Ja. Und dann musst du da hingehen als Gastronomin, als Betreiberin dieses Betriebs. Und ja, furchtbar, oder da die Polizei zu spielen, hey, ihr müsst auseinander, hey, ihr dürft nicht so nahe, hey, nicht berühren, hey. Du bist ein Mensch, der gerne gastfreundlich ist, der gerne sagt, hey, kommt und fühlt euch wie zu Hause. Ja. Und dann musst du aber ständig auch sagen, es ist aber jetzt ein Zuhause mit einem Schutzkonzept, oder? Das beißt sich an allen Seiten.
Ina und Rudi zum Beispiel mit dem Weiherhof. Takeaway im Minutentakt. Die haben wirklich am Telefon im Minutentakt, weil die Leute sollten sich ja, am Anfang hatte man eine solche Phobie, dass man sich nicht einmal beim Anstehen beim Takeaway begegnen wollte. Durfte.
Ah, okay, dann mussten die das staffeln.
Die Leute ist so ihre Sorgfalt.
Ja.
Takeaway Minutentakt, weil sie auch spürten, wir haben viele Leute in unseren Quartieren, für die ist es wichtig, eine gute, gesunde, warme Top-Mahlzeit täglich zu haben. Gleichzeitig sollten sich diese Leute an der Bar eigentlich nicht begegnen oder am Tresen des Takeaway. Also ein unglaubliches Dilemma, und sie haben wirklich, die haben fast geweint und gesagt, Gastgeber sein sieht anders aus als Nahrung liefern im Minutentakt.
Ja, das glaube ich. Ja.
Das tut unglaublich weh, weil sie ihre Berufung nicht leben können. Gleichzeitig, gerade in diesem Gespräch, wir haben gelacht, wir haben uns gekrümmt vor Lachen, weil so viel Humor ist. Aber sie haben auch gesagt, ich darf meinen Gästen nicht sagen, wie es mir geht.
Hey, aber das erklärt mir jetzt wirklich etwas, was ich nie begriffen habe. Also wir haben so eine Stammbeiz, wo wir wirklich sehr, sehr regelmäßig essen. Wir gehen halt normalerweise dahin zum Essen. Und die haben dann sehr schnell Takeaway-Angebot gehabt und das auch fantastisch gemacht. Und man konnte es aber noch selbst abholen da. Und jedes Mal habe ich gefragt, hey, wie geht's euch und so. Und jedes Mal hat er gesagt, ja, fantastisch, fantastisch. Wir haben ganz viel zu tun. Es ist wahnsinnig viel los. Und ich habe immer gedacht, ja, wo denn? Also, weil vielleicht kam ein Uber-Fahrer vorbei, oder, in der ganzen Zeit. Aber das erklärt es mir jetzt, oder? Der wollte sich quasi nicht vor seinen Stammkunden beschweren und auch noch was Trauriges übers Leben erzählen, oder?
Adriano Giordano von der Mekt hat gesagt, ich würde es nicht ertragen, wenn mein Restaurant aussehen würde wie eine verstaubte Brockenstube.
Ja.
Es wäre schlicht unerträglich, und unter Umständen ist es A, Beschäftigungstherapie, B, um im Skill, in den Fertigkeiten, im Ablauf, im Training zu bleiben, auch für das Team, und drittens dann, um den Kontakt zu den Gästen zu halten. Finanziell unter dem Strich ist es für die meisten ein Nullsummenspiel oder gar ein Verlustgeschäft. Also ich in meinen Gesprächen mit dem Präsidenten des Wirteverbandes, er hat immer wieder gesagt, achte darauf, und schau mal, ob es nicht bei einigen auch sinnvoll wäre, ihnen zu sagen, überleg dir gut, ob sich das lohnt.
Wahnsinn. Also wenn wir jetzt diese Karte so ausgebreitet haben, dann kann man sagen, das eine ist das Offensichtliche, das ist finanzielle Not in die man jetzt geraten konnte, existenzielle Ängste, also wirklich Existenzangst, dann dieses ungeheure Verantwortungsgefühl gegenüber den Angestellten, die man oft als Team versteht, das man aufgebaut hat, das man trainiert hat, mit dem man zusammengewachsen ist.
Also sie sagen auch, die meisten sagen eigentlich, ich will Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier arbeiten, als wäre es ihr eigenes.
Ja, ja.
Und so, also das ist auch und etwas, das sich durch
hohe Identifikation,
völlig, ja, das zieht sich auch quer durch die Gastronomie hindurch, ob du jetzt ein High-End Restaurant hast mit Gomio-Punkten oder ob du irgendwo eine Bar hast, ja, wo sich vielleicht mehrere Leute betrinken am Abend als an anderen Orten. Also das zieht sich durch, oder?
Ja, das ist Und dann aber auch nochmal diese Sorge quasi um die Rolle gegenüber den Gästen. Also das eine, was wirklich klar in so einen Seelsorgebereich geht, der Typ, der immer vorbeikommt, der traut sich nicht mehr aus dem Haus, ich rufe da mal an. Andererseits aber auch diese schon fast Polizeirolle. Ich muss auf die Einhaltung der Regeln pochen und das durchsetzen, auch wenn das gar nicht das ist, was ich gerne mache. Und dann kann ich mir vorstellen, kommt vielleicht fünftens auf all das noch die Angst vielleicht auch um die eigene Gesundheit, oder? Mhm. Also weil Corona ist ja jetzt nichts, das spaßig ist, dass man ganz sicher einfach so wegsteckt, sondern das kann nochmal ganz anders existenziell werden.
Sie sind ja auch sehr nahe. Also Sie sind in dem Sinn tatsächlich ausgesetzt, auch der Krankheit an sich. Und eine Beizerin, das darf ich erzählen, weil das im Buch auch so steht, hat gesagt, vor dem Krieg in Mazedonien konnte ich fliehen, aber jetzt hier in meiner Bar, in der Arbeit, vor Corona kann ich nicht fliehen. Und sie will ja, sie muss ja auch mit Schutzmaske, mit Schutzkonzept täglich im Menschenkontakt sein, wenn es wieder aufgeht und hofft, wie wir alle, auf die Wirkung der Impfung.
Ja. Jetzt haben wir ganz fest beleuchtet, was die Sorgen waren und was diese unglaubliche Anstrengung war der Gastronominnen und Gastronomen in dieser Zeit. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es zum Teil nicht einfach nur eine Leistung war, die man jetzt nur bewundern soll, sondern vielleicht hatte diese Identifikation manchmal auch etwas mit einer Überidentifikation zu tun. Also etwas, das einen krank machen kann, zu einer Selbstüberforderung führt. Vielleicht eine Verantwortung, die zu weit geht, so dass es auch zu einem Tunnelblick kommen kann mitunter.
Da hat auch wiederum der Maurus Ebner, der Präsident des Wirteverbandes, hat mich darauf hingewiesen, manchmal müsste man vielleicht jemanden ermutigen, die Reißleine zu ziehen. Weil diese hohe Identifikation mit der Berufung, mit dem Beruf, mit der Fürsorge für die eigenen Mitarbeitenden dazu führen könnte, dass man dann plötzlich vergisst, dass man vielleicht noch eine Familie hat und Kinder, die vielleicht auch noch eine Existenzgrundlage haben möchten und ein Finanzpolster, ein eigenes für die Altersvorsorge auch mit bedacht werden müsste. Ja. Solche Dinge gehen dann vergessen.
Oder ich weiß nicht, ob sie vergessen gehen, weil sie sind ja schon auch oft genannt worden.
Sie zieht sich
nicht so durch wie anderes, was wir vorhin gesagt haben, aber man sagen kann, ist bei allen so, es gibt wirklich diese Gastronomen, diese Familienbetriebe, die ganz klar sagen, und dieser Tag ist Familientag und da kommt nichts dran, außer vielleicht nach einem Lockdown, wenn wir wieder öffnen können, am ersten Sonntag, da öffnen wir jetzt auch schon, auch noch, weil wir ja vorher 3 Monate nicht geöffnet hatten und so. Aber dann gibt es schon auch dieses Thema, sehr oft in der Gastronomie, ein Schuldgefühl den Kindern gegenüber vielleicht. Mhm. Also dass jemand ausdrückt, ich habe mich hier so investiert, ich war immer da.
Ja.
Oder jemand, der das dann vielleicht für sich gelöst hat, der gesagt hat, vorher habe ich gleich in der Nachbarschaft des Betriebs gewohnt und da konnte ich immer gleich rübergehen, wenn etwas war. Und war eigentlich 24/7, war ich einfach immer da. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt ziehe ich in die Agglomeration von Basel mit meinen Kindern dann habe ich schon eine halbe Stunde Fahrt, dann können Sie nicht einfach anrufen und 5 Minuten später kann ich im Betrieb sein. Ja. Aber das ist schon interessant, diese Art der Identifikation, die auch ein Familienleben sehr erschweren kann, ist nicht bei allen so, aber ist ein Thema. Also Familien.
Manche haben auch dadurch, dass sie während des Lockdowns, vor allem während des ersten Lockdowns, so rausgenommen waren, aus ihrem Betrieb entdeckt, wie sehr sie eigentlich sich selber mehr pflegen müssten und dürften.
Ich habe jetzt mehr Zeit für meine Familie. Das ist ja nicht nur bei Gastronomen so, sondern auch bei anderen Menschen in unserer Gesellschaft, die sagen, ja, der erste Lockdown, ja, das war mal ein Runterfahren, ich hatte Zeit für meine Familie, für meine Freunde.
Meine Töchter sahen mich zum ersten Mal kochen in der eigenen Wohnung, hat eine gesagt.
Ja, mit erwachsenen Kindern.
Aber gleichzeitig kann ich mir ja auch vorstellen, dass wenn man jetzt zum Beispiel schon 10 Jahre so gelebt hat, dann sagt man ja auch, hey, ich habe 10 Jahre auf so viel verzichtet für diesen Laden.
Genau das.
Und ich werde den jetzt nicht aufgeben. Komme, was wolle, ich ziehe das durch. Das gibt es doch ganz bestimmt auch, oder?
Und das ist ein Tunnelblick.
Ja.
Das ist ein Tunnelblick. Und genau dort braucht es Gespräche. Jemand, der zuhört, jemand, der ihn das vielleicht spiegelt.
Was mir nochmal klar geworden ist, dass ich konnte ja schon vorab ins Buch schauen, um das gleich den Zuhörerinnen und Zuhörern klar zu machen, wie total verengt mein Bild von Gastronomie eigentlich ist. Ihr habt jetzt 25 Porträts in diesem Buch drin von gastronomischen Einrichtungen, könnte man sagen. Mhm. Aber die sind ja komplett unterschiedlich. Also wenn wir Berufsbezeichnungen finden müssten für diese Menschen, dann könnte man sagen, das geht so von Eventmanagement zu Sozialarbeiterin und dazwischen ist alles drin.
Genau, ne?
Und habt ihr da gespürt, dass es vielleicht, wie soll ich jetzt sagen, Tendenzen gibt, dass es manche von denen leichter nehmen konnten, es für andere fast ganz unmöglich war?
Ich würde es nicht so sagen. Ich würde mal sagen, die Herausforderungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde nicht gewichten, ob leichter.
Kannst du ein paar Beispiele nennen?
Ja, unbedingt. Also die Buntheit im Atlantis zum Beispiel.
Ja, das Atlantis. Das ist ja der
relativ neu übernommen, nur kurz vorher. Und sie wollten das wieder auf Hochglanz bringen nach einer Flautezeit und haben gesagt, wir setzen ein Zeichen mit 180 Konzerten pro Jahr.
Also ein Feuerwerk.
Ein Feuerwerk. Und eine Mega-Fasnacht mit, das weiß ich nicht mehr, mit weiß nicht wie viel. Und dann kamen die Abmeldungen. All diesen Angemeldeten für die Fasnacht durchtelefonieren und sagen, wollt ihr Geld zurück, wollt ihr das einer Stiftung, gastronomienahen Stiftung im Zusammenhang mit diesem Betrieb spenden oder wollt ihr das verschieben? Habe ich die richtigen drei Dinge gesagt?
Ja, die auch im Buch.
Ja. Und dann, das ist so die eine Herausforderung. Und die Konzerte konnte ja nicht einfach, man kann nicht einfach alle Konzerte absagen, man muss die verschieben. Weil man weiß ja nicht, ob der Bundesrat übermorgen kommt und sagt, am Montag ist wieder alles offen. Und dann kann man nicht beginnen, ein Konzert mit Bands, Konzertbewilligungen, Verträgen,
dem ganzen Personal
alles aus dem Boden, aus dem Nichts. Also muss das alles bis ins Detail geplant sein. Und in der letzten Sekunde kann es wieder abgesagt werden. Und so verschiebt man Dutzende von Konzerten jeden Monat immer wieder um 6 Wochen und macht neue Verträge. Die Preise können sich ändern, die Zusammensetzung der Bands können sich ändern. Man handelt das Monat für Monat gewissermaßen neu aus. Das ist so die eine Herausforderung.
Und du hast ja auch gefragt nach den unterschiedlichen Betrieben, die eben, es sind jetzt 25 in diesem Buch, in Basel gibt es knapp 1000 Betriebe, also das ist natürlich auch eine Auswahl, da hätte man auch noch, es ist jetzt nicht alles abgebildet natürlich mit diesen 25, aber wir haben versucht, dass es möglichst breit ist Und vielleicht ein Hinweis, du hast jetzt viel von den Weizen gesprochen, oder? Das mögen nicht alle. Du kannst jetzt im Buch kannst du durchgehen und wenn du da auf Seite, weiß irgendwie nicht wo im Buch das Roots erscheint, aber das ist ein...
Ja klar, ja,
das ist nicht eine Beiz.
Roots ist keine Beiz.
Das ist keine Beiz. Das ist
Sternenküche.
Die haben dann auch nicht gerne, wenn man da von den Beizen, vom Beizen-Lockdown zum Beispiel spricht, weil da fühlen sie sich gar nicht ganz ernst genommen mit dem, was sie machen.
Ja, voll.
Oder? Und diese...
Und die Herausforderung eines solchen
Bates oder
solche Nobelbetriebes ist dann ein ganz anderes. Ja. Wie mache ich
Takeaway?
Sie wollen ja nicht ein Image schaden. Die können nicht jemandem etwas in eine Aludose knallen und sagen, das ist jetzt Gomio Takeaway.
Ja,
also hat Pascal Steffen, der Sternekoch, hat ein Takeaway kreiert, ein spezielles Menü, tagelang getüftelt, das in vakuumierten Plastiksäcklein in einer edlen Tasche den Gästen mitgeliefert, mit einem Link zu einem YouTube-Video. Und das Ziel war, dass der Gast, der das zu Hause zubereitet hat, gemäß diesem Video das Gefühl hatte, jetzt bin ich selbst ein Sternekoch.
Ja.
Und das ist eine ganz, ganz andere Herausforderung.
Wir haben das übrigens zu Hause auch ausprobiert, also jetzt nicht mit dem Roots, sondern wir haben das mit einem Berner Restaurant ausprobiert. Der hat das auch vakuumiert und total liebevoll alles gebracht. Also da konntest du auch Drinks und alles mitbestellen. Und die Videos waren irrsinnig. Also man hatte wieder das Gefühl, ich sehe wieder meinen Chefkoch und ich kann mitmachen. Also
wenn ich Pascal Steffen richtig verstanden habe, hat er das kreiert und es wurde anderswo in der Schweiz abgekupfert. Aber der Partner in Bern würde dasselbe für sich vielleicht auch in Anspruch nehmen.
Ich glaube nicht,
nehmen.
Dass die Berner je in Anspruch nehmen können, irgendwo schneller gewesen zu sein. Aber das werden wir hier nicht mehr auflösen. Ja,
müssen wir auch nicht.
Jetzt wechseln wir plötzlich das Thema.
Aber vielleicht sollten wir mal noch von einer anderen Perspektive auf eure Rolle eingehen. Gibt ja einiges, was euch verbindet mit Gastronomie insgesamt. Also ihr seid unterwegs mit einer mobilen Bar, ihr führt auch Gespräche mit Gästen, man kann Bier kaufen bei euch. Und es gibt auch einiges, was euch unterscheidet von ganz, ganz vielen Gastronominnen und Gastronomen in dieser Zeit. Wie geht ihr mit dieser Rolle um? Wo würdet ihr sagen, sind Gemeinsamkeiten und Grenzen, die man unbedingt bedenken muss, wenn man jetzt auch als Seelsorger über diese Gastroszene spricht und da Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrnimmt?
Ich würde gerne bei den Gemeinsamkeiten beginnen, weil erst einmal ist es eine unglaubliche Hilfe, wenn die Gastronominnen und Gastronomen, die Barkeeper hinter dem Tresen spüren, dass der Gastroseelsorger, der vor dem Tresen steht und sich als Seelsorger aufspielt, dass der zu Hause auch eine Bar hat und hinter dem Tresen am Zapfhahn steht und vielleicht ähnliche Probleme zu lösen hat. Das schafft automatisch eine Verbindung, die Vertrauen schafft, ein gewisses Einvernehmen und Einverständnis, das sofort das Gespräch sehr viel einfacher macht und Vertrauen schafft. Unterschiede gibt es natürlich zuhauf. Das liegt auf der Hand. Ich weiß nicht.
Es gibt vielleicht noch andere Gemeinsamkeiten. Also jetzt auf die Pandemie bezogen hatten wir natürlich auch keine Anlässe. Wir haben, weil es eine mobile Bar ist, keine Sitzplätze beispielsweise. Und wenn die Terrassen offen sind, nützt uns das eigentlich noch nichts. Wir können einen Bier-Takeaway-Kiosk anbieten, aber das wäre dann, also das würde sich dann irgendwo beißen mit dem anderen Angebot, das wir eben auch mitbringen, dass wir ja gerne im Gespräch sind.
Wie die Gastronomen auch.
Wie die Gastronomen auch, klar. Die haben dort dasselbe Problem, nur sie verkaufen dann wenigstens einfach das Bier. Und das haben wir jetzt nicht gemacht. Also wir müssen eigentlich darauf warten, dass man wieder um eine Bar herumstehen kann oder dass es Anlässe gibt, wo das einfach bewilligt wird, das, was wir machen. Aber so haben wir natürlich in der Pandemie im Negativen die Gemeinsamkeit erlebt, dass wir einfach keine Anlässe hatten. Also im 20 ist eigentlich praktisch alles ausgefallen. Bis auf im Sommer konnten wir wie alle Gastronomen, das haben auch in Basel alle erzählt, oder praktisch alle erzählt, zum Glück war das Wetter so gut im 2020 im Sommer, dass wenn sie eine Terrasse hatten, die sie bespielen konnten, dass sie so wenigstens für diese Monate etwas reinholen konnten. Aber hier sind wir, hier vielleicht noch einmal zurück zum vorderen Thema, dass sich diese Unterschiede und auch die unterschiedlichen Herausforderungen der Gastronomen, das Thema der Terrassenöffnung beispielsweise, das nützt einfach nicht allen gleich viel. Es gibt ein Lokal in Basel, das hat eigentlich einen recht kleinen Innenraum und eine riesige Terrasse. Mhm. Für dieses super schönes Wetter und die Terrasse ist offen, dann machen die eigentlich mehr Umsatz als im Winter, wenn sie nur drinnen, aber völlig geöffnet sein könnten. Mhm. Oder ein anderes Restaurant hat einen großen Innenraum, aber der ist so verschachtelt, dass er nicht so viele Tische aufstellen kann und hat 2-3 Tische draußen. Dem nützt die Terrassenöffnung nicht.
Ja.
Oder? Also das noch zum vorderen Thema. Und jetzt auf unsere Situation bezogen, denke ich, es ist auch wichtig zu sehen, dass wir einerseits eben einen Gastrobetrieb haben, einen kleinen mit einem einzigen Zapfhahn, der dafür sehr, sehr gutes Bier raussprudeln lässt. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir ein kirchliches
Angebot. Ist Werbung hier erlaubt?
Ja, ich habe jetzt den Namen. Toni würde sich freuen, wenn ich den Namen auch
Dann sag doch den Namen.
Soll ich den Namen sagen? Ja, natürlich. Ja, Brauwerkstatt Jegensdorf, Schmittebier aus Jegensdorf. Toni Bühlmann wird sich freuen, wenn er den Podcast hört.
Hallo Toni.
Genau, ja, er wird sich freuen. Und eben dieses gute Bier aus diesem einen Zapfhahn. Auf der anderen Seite ist ein kirchliches Angebot. Wir werden unterstützt, auch von Kirchgemeinden, von
Kirchen. Ihr seid ein Verein, oder?
Wir sind ein Verein. Ja. Und insofern ist es einfach wichtig, auch zu sagen, dass wir nicht dieselben Ängste uns plagen, wie die Gastronomen, die wir jetzt vorhin zum Teil angesprochen haben, die im Buch zum Teil porträtiert werden. Wie auch ja eben auch unter den Gastronomen gibt es solche, die schlaflose Nächte haben, also wirklich schlaflose Nächte und nicht nur als sondern wirklich schlaflose Nächte. Und auch Gastronomen in Basel gibt, die nicht schlaflose Nächte haben, weil sie wissen, das funktioniert, ich habe da noch etwas auf der Seite und so weiter. Und dort sind wir sicher auch so gestellt, dass wir uns da nicht diese Ängste uns geplagt haben, und ich finde, das ist schon wichtig, wenn wir uns da in die Nähe der Gastronomen
stellen. Ängste haben ja immer auch ein Stück weit etwas Subjektives, Irrationales, oder hängt ab von der Persönlichkeit. Grund zum Sorgen hatten wir vielleicht objektiv gesehen nicht, weil unsere Spenderinnen und Spender haben großzügig uns weiter unterstützt, obschon wir eigentlich nicht mehr auf der Straße waren mit dem Bierfass. Aber die Ängste zum Teil, bei mir persönlich, ich gebe es zu, die waren da, weil ich habe mich gefragt, die haben uns dafür bezahlt und uns gespendet, damit wir diese Anlässe durchführen und mit der Bar unterwegs sind. Und jetzt sind wir nicht mehr unterwegs. Ja. Also können Sie sagen, hey, oder Stiftungen, die hatten eigentlich Auflagen gesetzt, ihr liefert uns Ende des Jahres einen Rechenschaftsbericht, wie viele Anlässe und wo ihr die durchgeführt habt, mit wie vielen Leuten und Gesprächen. Also, und dann das Gefühl, ja, Ende des Jahres, was sagen wir dann? Und streichen die uns dann? Wir sind über alle Maßen beschenkt und dankbar, dass das nicht eingetreten ist, aber die Ängste waren ein Stück weit
und
da.
Und auch die Frage, wie geht es weiter, oder? Also natürlich hat man im März, als eben der erste Lockdown, der erste Lockdown da war, eben das Runterfahren, das ging allen ein wenig ähnlich. Und dann kam da der Sommer und wie geht es im Herbst weiter und all diese Fragen, dann der zweite Lockdown. Und am Anfang hat man gedacht, ja, Copy-Paste, all die Anlässe, die, so wie es die Musikfestivals auch vorhatten.
Genau.
Die Bands einfach, die im 20 jetzt nicht kommen konnten, kommen im 21. Genau. Das habe ich mir auch erhofft, dass es einfach im 21 umso mehr abgeht. Und jetzt ist natürlich abzusehen, dass im Moment immer noch sehr wenig.
Das ist ja wirklich das Verrückte, oder? Wie lange wir eigentlich alle in dem drin waren, dass es jetzt eine Unterbrechung gibt. Und dann kommt aber wieder das normale Leben zurück. Mhm. Jetzt, ihr habt ja
kann man, glaube ich, schon sagen, glücklicherweise nicht nur dieses Abwarten gehabt, sondern, wenn man es etwas flapsig sagen will, ihr habt den Weg von der Straße ins Fernsehen gefunden, mit nachgefasst, einem Format, das ja entstanden ist jetzt wirklich in dieser Pandemiezeit. Man kann euch am Sonntagmorgen auf Telebern
und Mittwochabend
zuschauen und am Mittwochabend
und im Internet
auf YouTube und im Internet auf Facebook YouTube und
Instagram
findet ihr alles in den Shownotes. Aber wie ist es gekommen und wie war das für euch, da dann ein anderes, erweitertes Betätigungsfeld nochmal zu haben?
Einmal Grundsätzliches, wir hatten ja Zeit. Mhm. Sonst hätte auch das Buch nicht entstehen können. Wir hatten Zeit auch, um nachzudenken.
Ja. Mhm, ja.
Und wir haben das Gefühl, wir müssen reagieren oder noch besser agieren in dieser Krise, Antworten geben, aber das kannst du besser erzählen.
Ja, es war so, dass in Bern, in im Lokalsender TeleBern hat es im ersten Lockdown Gottesdienste gegeben, die gezeigt wurden aus verschiedenen Kirchen aus dem Kanton. Und dann kam der Sommer, die Gottesdienste konnten wieder stattfinden unter bestimmten Bedingungen. Ich denke zurück an letzten September, da die Hochzeitsfeiern im September waren ja fast...
Waren wieder richtige Feste.
Fast normal, ja, genau, für circa einen Monat war das wieder fast normal. Und in dieser Zeit haben sie vom TeleBern gesagt, dass sie eigentlich gerne eine kirchliche Sendung haben würden, aber nicht Gottesdienste, dass das nicht... dass das zu wenig den Bedürfnissen entspricht. Das
jetzt was TeleBern sinnvoll ist, aber nicht zu liturgisch.
Ja, das weiß ich nicht, wie fest, dass sie das so ausgedrückt hätten. Das müsste man sie jetzt von TeleBern fragen, was genau ihre Worte dazu wären. Vielleicht geht es in diese Richtung. Aber die Idee mit der Unfassbar, das zu machen, weil das mobil ist, weil man da an verschiedene Orte hinfahren kann. Das ist natürlich von den Locations her ist das natürlich sehr interessant. Da kann man mal auf dem Schildhorn drehen oder mal am Fluss unten oder mal sonst irgendwann einem schöner in der Reitschule in Bern beispielsweise haben wir eine Sendung gedreht. Also an diese verschiedenen Orten, das ist etwas, das die Unfassbar bieten kann und was es auch interessant macht. Und dann das Bier und eine Bar und der Pfarrer, der da ein Gespräch führt. Und das hat eigentlich sie vom TeleBern überzeugt. Und so kam es dazu, dass wir jetzt bis Anfang Juni werden es dann 17 Sendungen sein. Wir hatten 6 im letzten Jahr und jetzt 11. Wow. 11 in diesem Jahr, genau. Wo wir mit ganz unterschiedlichen Menschen uns unterhalten haben.
Es war ja auch das Gefühl, dass eine globale Krise, die eigentlich eine neue Welt geschaffen hat, in einem gewissen Sinn, ja, dass die auch neue Formen, neue Gefäße, neue Zugänge braucht. Mhm. Und wir haben immer gesagt, die beweglichste Bar, seit es Hopfen gibt. Und in einem gewissen Sinn haben wir schon gesagt, ja, aber 1000 nochmal, wie beweglich sind wir auch tatsächlich? Also, stehen wir jetzt einfach still, nur weil wir kein Bier zapfen können, oder bewegen wir unseren Hintern so, dass wir kreativ sind und überlegen, gibt es auch etwas tatsächlich Neues? Und natürlich haben wir das nicht einfach nur ganz auf dem eigenen Mist oder Bierfass wachsen lassen, das geschah in Zusammenarbeit mit den TV-Profis, aber doch irgendwo... wie kann man diese Bar adaptieren und Gespräche führen und den Glauben in der Gesellschaft thematisieren oder das Leben thematisieren oder all die Fragen, die die Kirche auch bewegt, dass es ankommt, dass es alltagtauglich ist, krisentauglich in einem gewissen Sinn, auch Corona-tauglich. Und ja, ob das gelungen ist, manchmal mehr und manchmal
also
weniger.
Ich kann dir also bestätigen, wir bei den Redaktionssitzungen finden das sehr gelungen und sind ein bisschen neidisch, dass TeleBern diese gute Idee mit euch entwickelt hat und nicht wir. Also von dem her,
das nehmen wir mit.
Jetzt vielleicht nochmal rauszoomen auf das ganze Große, Tobias, wenn du magst. Du bist in Bern so ein Typ, der bekannt ist als
irgendwie ist das ein Pfarrer, aber der macht immer so innovative Sachen und hat lustige, frische Ideen und probiert auch gerne was aus. Gibt es etwas aus dieser ganzen Zeit, die ja auch viel Schweres hatte, wo du jetzt sagen würdest, doch, aber das nehme ich mit, auch in eine Zeit mit und nach Corona?
Ja, das gibt es sicher. Aber ich möchte dazu sagen, dass ich eigentlich so die Krise als Chance, das ist nicht so, das ist das.
Glaub, man kann es so nicht mehr hören.
Ne, ja, genau.
Ich bin froh.
Amen. Genau. Ja, nein, das ist so. Dort möchte ich sagen, nein, das. So meine ich es nicht. Ja. Aber diese Beweglichkeit, also. Das auch gar nicht unbedingt mitnehmen mit einem, vor allem mit einem Schulterklopfen, sondern mitnehmen als weitere Aufgabe. Ja. Dieses beweglich bleiben, dieses in Bewegung bleiben, die Wege suchen, Wege auch von den Gastronomen, das abzuschauen, die da wirklich ein und das andere Mal versucht haben, Schutzkonzept hier und dann wieder eine Veränderung und okay, dann machen wir es halt so und so und es geht einfach weiter. Tunnelblick wäre dann irgendwo vielleicht negativ, aber doch ein gutes Stück von diesem Drive mitnehmen und inspirieren, da möchte ich mich schon lassen von diesen Menschen. Das möchte ich eigentlich einerseits beibehalten und verstärken eigentlich. Cool. Ausprobieren. Ja. Einfach mal loslegen. Und ja, wenn es scheitert, dann scheitert es. Also ich kann
mal schauen, wohin es dich führt.
Ja, genau. Ich meine, die erste Sendung nachgefasst beispielsweise. Ich war so nervös. Ich habe beinahe in die Hosen gepisst. Ich meine, ich habe das vorher nie gemacht. Und dann machst du das mal und... Ja, das ist.
Und jetzt sitzt er im Podcast-Studio, als wäre das irgendwie eine lustige kleine Bierrunde.
Okay. Ja, wo ist das Bier?
Ja, genau, das kommt danach. Wir sind ja ganz Corona-konform.
Genau.
Nee, super. Und ich spüre dieses Engagement, diesen Enthusiasmus schon nur, wenn du sprichst. Bernhard, man könnte jetzt, und ich sage das Wort noch einmal mit dem Beizen, weil ich finde den Titel so schön, also so quasi, was bleibt vom Seelsorger, der Beizer, wenn die Beizen wieder geöffnet sind, wenn es diese Zeit nach Corona gibt, wo alles normal ist, was bleibt von diesem Buch? Ist das quasi so ein Dokument über eine lang vergangene, verrückte Zeit oder hast du schon die Muße gehabt, das für dich selbst irgendwie einzuordnen, was du jetzt hier gemacht hast mit diesen 25 Porträts, deinen ganzen Gesprächen und Überlegungen, die du geführt hast?
Es besteht eine gewisse Befürchtung, dass die Leute, wenn einmal alles für sie wieder normal ist, wie zu denken, jetzt ist es vorbei und jetzt mögen sie ein solches Buch vielleicht nicht einmal mehr sehen. Weil sie denken, das ist Kaffee von gestern.
Zum Glück vorbei.
Das haken wir ab. Bitte erinnere uns nicht daran. Und dann kauft das Buch auch kein Mensch. Ich habe aber auch das Gefühl, dass man vielleicht nur in der Erinnerung, wie bei anderen Krisen, Kriegen, Holocaust etc., auch nur weiterkommt, wenn man sich auf eine gute Art erinnert. Gerade gestern Abend erhielt ich eine Message von einer Gastronomin, die ein kleines, herziges, persönliches Beizchen führt in Basel. Und sie hat mir geschrieben, es hat mir so gut getan, das Buch hat sie nicht gesehen, aber schon nur am Radio zu hören, wie ich davon erzähle, weil dieses Buch wie ein Mahnmal ist. Ein Mahnmal, das erinnert, was war. Und was gewisse Leute für einen Preis bezahlt haben in dieser Zeit, uns ja daran erinnert, weiter zahlen werden.
Ja.
Weil für sie ist die Krise noch längst nicht ausgestanden.
Ja.
Jetzt, für viele fängt die Krise erst an.
Ja.
Und sie hat dann gesagt, dann irgendwo dieses Kämpfen, auch dieses sehr kreative Kämpfen, dieses humorvolle, witzige Kämpfen, vielleicht zuweilen gar dem Virus und den Maßnahmen ein Schnippchen schlagen mit originellen Überlistungen der Maßnahmen, sag ich mal. Das so zu lesen, könnte Mut machen, nicht zu verdrängen, hinzuschauen und sich dann bewusst zu erinnern, auch das haben wir geschafft mit der Hilfe von lieben Freunden und anderen. Und sie hat gesagt, das hilft uns, dass es wieder ganz irgendwo gesund werden kann und wir nicht verdrängen müssen und weiterleben können.
Wahrscheinlich wäre das etwas, was für die ganze Gesellschaft wichtig wäre, das Corona-Thema nicht einfach abzuhaken und zu sagen, war eine verrückte Zeit, jetzt sprechen wir nicht mehr drüber, sondern vielleicht brauchen wir ganz viele Mahnmäler, anhand derer wir uns erinnern können, damit das, was da passiert ist, irgendwie auch heilen kann. Für mich war es eindrücklich, mit euch zu sprechen, und ich bin nicht sicher, ob euer Enthusiasmus und eure Begeisterung euch in diese 25 Gespräche geführt hat oder ob ihr mit so viel Enthusiasmus und Begeisterung auch da rausgekommen seid. Auf jeden Fall spüre ich sie hier und ich wünsche euch alles, alles Gute für die weitere Arbeit mit, nach, zu und was immer Corona. Danke, dass Sie hier waren.
Dank.
RefLab.